Ja, das Predigtthema, das Peter genannt hat, schön, dass du da bist überdies, ist näher mein Gott zu dir. Und ich möchte einen Text lesen aus Klagelieder, nämlich aus dem Kapitel 3, die Verse 17 bis 33. Klagelieder 3, 17 bis 33. Da steht: Du verstießest meine Seele aus dem Frieden. Ich habe vergessen, was Glück ist. Und ich sagte, verloren ist mein Glanz und meine Hoffnung auf den Herrn. An mein Elend und meine Heimatlosigkeit zu denken, bedeutet Wermut und Gift. Und doch denkt und denkt meine Seele daran und ist niedergedrückt in mir. Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen. Darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sind nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf. Es ist neu jeden Morgen. Groß ist deine Treue. Mein Anteil ist der Herr, sagt meine Seele. Darum will ich auf ihn hoffen. Gut ist der Herr zu denen, die auf ihn harren, zu der Seele, die nach ihm fragt. Es ist gut, dass man schweigend hofft auf die Rettung des Herrn. Gut ist es für den Mann, wenn er das Joch in seiner Jugend trägt. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er lege seinen Mund in den Staub, vielleicht gibt es Hoffnung. Er biete dem, der ihn schlägt, die Wange, sättige sich an Schmach. Denn nicht für ewig verstößt der Herr, sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Fülle seiner Gnadenerweise. Denn nicht von Herzen demütigt und betrübt er die Menschenkinder.
Also ich habe mal wieder festgestellt, die Frauen sind in der Übermacht. Beim Singen jedenfalls. Schön hoch. Man muss mich ja anstrengen, aber mitkommt. Aber super, ja. Und weil ich denke so, Gottesdienst feiern heute Morgen. Soll eine Feier sein. Der lebendige Gott ist mitten unter uns. Und er möchte, dass wir uns freuen, an allen Grund dazu. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Diese Freude, die er in uns macht, die können wir nicht machen. Es gibt ja viele, die beim Fußball sind, die machen Freude, aber machen auch Chaos. Ne? Ja, ich will den Herrn loben alle Zeit, sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr und er rettet sie aus all ihrer Not. Und der Herr ist nah bei denen, die zerbrochenen Herzens sind und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Das ist aus dem Psalm 34. Und aus dem Psalm 42. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich dahin kommen, dass ich Gottes Angesicht schaue? Meine Tränen sind meine Speise Tag und Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Und wenn ich denn des inne werde, so schütte ich mein Herz aus bei mir selbst, denn ich wollte gerne hingehen mit dem Haufen und mit ihnen wallen zum Hause Gottes, mit Frohlocken und Danken unter dem Haufen derer, die da feiern. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er mir hilft mit seinem Angesicht. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Und noch als letztes aus Psalm 73. 23 bis 28. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich endlich mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott, alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Denn siehe, die von dir weichen, werden umkommen, du bringst um alle, die von dir abfallen. aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf den Herrn, Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Warum geht es heute? Näher, mein Gott, zu dir. Unaufhaltsam stieg das eiskalte Wasser immer höher, überflutete die Passagierkabinen und zog das mächtige Schiff Stück für Stück in die dunkle Tiefe. Überall hörte man die verzweifelten Schreie unzähliger Menschen, die um ihr Leben kämpften, und mitten in diesem ganzen Chaos von Angst, von Verzweiflung, spielte die Bordkapelle die schöne Melodie des Liedes: Näher, mein Gott, zu dir. Drückt mich auch Kummer hier, drohet man mir, soll trotz Kreuz und Pein dies meine Losung sein: Näher, mein Gott, zu dir. Bricht mir wie Jakob dort Nacht auch herein, finde ich zum Ruheort nur einen Stein. Ist selbst im Traume hier mein Sehnen für und für: Näher, mein Gott, zu dir. Geht auch die schmale Bahn aufwärts gar steil, führt sie doch Himmel an zu meinem Heil. Engel so licht und schön winken aus sel'gen Höhen: Näher, mein Gott, zu dir. Ist dann die Nacht vorbei, leuchtet die Sonne, weihe ich mich dir aufs Neu, vor deinem Thron baue mein Bete dir und jauchst mit Freuden hier: Näher, mein Gott, zu dir. Ist mir auch ganz verhüllt dein Weg all hier, mit nur mein Wunsch erfüllt: Näher zu dir. Schließt dann mein Pilgerlauf, schwing ich mich freudig auf: Näher, mein Gott, zu dir, näher zu dir. Als die Titanic in der Nacht zum 15. April 1912 im Nordatlantik versank, war das eine Katastrophe unvergleichlichen Ausmaßes. Wissen wir alle, haben wir viel gehört und lesen. 1.500 oder der 2.200 Passagiere an Bord starben. Unvergleichlichen Ausmaßes war das. Und Passagiere, Überlebende, berichteten später, dass der Dirigent der Schiffskapelle inmitten des zerstörerischen Gewalt des Todes dieses Lied spielen ließ. Er tat es, um so auf den Herrn des Lebens hinzudeuten und um damit in den letzten Stunden seines Lebens seine Vorfreude auf die Nähe Gottes auszudrücken, die er wenig später erleben durfte. Es gibt viele Lieder und Lebensgeschichten wie diese, die die tiefe Sehnsucht des Menschen nach Gott ausdrücken. Einige der Psalmen wurden von Menschen geschrieben, deren Lebensgeschichten wir in der Bibel aufgezeichnet finden. Und somit haben wir die Möglichkeit, deren Hintergründe, Fehler, Stärken, Erfahrungen mit Gott kennenzulernen, um auch deren Lob und Klagelieder besser zu verstehen. So schrieb ja Asaph, der Vorsänger des Königs David: Mir ist die Nähe Gottes köstlich. Und ähnlich lesen wir in Psalm 42,3: Meine Seele dürstet nach Gott. Also Gottes Nähe ist köstlich. Ein frisch Verliebter kann laut hinausschreien, wie köstlich ihm die Nähe zu seinem Partner ist. Er weiß genau, was es bedeutet, Sehnsucht nach jemandem zu haben und jeden Moment mit dieser Person zu genießen. Es würde ihm im Traum nicht einfallen, die Zeit mit seinem Partner zu vernachlässigen oder sich mit weniger zufrieden zu geben. Er hat einen Schatz gefunden, der ihm viel wert ist. Und ich hoffe, dass sich wenigstens einige in diese Lage hineinversetzen können. Wie aber steht es um unsere Sehnsucht nach Gott? Wissen wir die Nähe Gottes noch zu schätzen und möchten gerne immer mehr von ihm haben, ihn besser kennenlernen, oder gehen wir uns mit weniger zufrieden? Können wir genug von Gott bekommen oder wünschen wir uns, dass er uns näher wäre, als es uns im Moment erscheint? Vielleicht weißt du nicht, was der Grund dafür ist, dass zwischen dir und Gott eine gewisse Distanz herrscht. sehnt sich aber nach Gottes Nähe. Sowohl unsere Erfahrungen als auch die Bibel zeigen uns, dass nicht Gott den Abstand zu uns bestimmt, sondern wir, zu jedem Zeitpunkt sind wir Gott genauso nah, wie wir es tatsächlich wollen. Da steht in Jakobus 4,8. Da sagt nämlich deutlich, naht euch zu Gott, so wird er sich zu euch nahen. Zugegeben, es gibt sicher Zeiten, in denen wir Gott zwar gerne näher wären, aber wenn wir ehrlich sind, nur ungern den Preis dafür zahlen. Ein junger Mann antwortet auf meine Frage, wie wichtig die Beziehung zu Gott sei, folgendes. Ich weiß, was in der Bibel steht und glaube, dass es wahr ist, aber mir reicht es völlig aus, in den Himmel zu kommen. Gott ist mir jetzt im Moment noch nicht so wichtig. Ich hoffe, dass du nicht dieselbe Einstellung hast, denn wer in dieser Weise von Gott denkt, kennt ihn vielleicht vom Hören sagen, hat ihn aber noch nicht persönlich kennengelernt. Da denke ich an Hiob. Ich hatte nur vom Hören sagen genommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Allerdings neigen auch Kinder Gottes zu Extremen. Ein Extrem kann sein, dass mich auf Gottes Gnade ausruht, die zwar eindeutig der Grund unserer Errettung ist. Da denke ich an eine Gemeinde, wo ich früher war. Da kam auf einmal diese Sache auf von Geschwistern. Ich bin getauft, jetzt kann ich die Beine hochlegen und fertig. Waren etliche nicht bereit, auch mitzuarbeiten. Nö, ich bin getauft, ziehe euch dazu und fertig. Und das ist so, wie der junge Mann das hier auch meint, das ist nicht okay. Es ist ja nicht automatisch, dass es zu einer ungestörten Gemeinschaft mit Gott oder zu einem blauen Leben führt. Ich befürchte, dass dieser junge Mann mit seinem Glauben einen großen Irrtum aufsaß. Denn selbst dann, wenn Gott ihn in seine Gnade errettet hätte, blieb doch die Frage offen, um wie viel Segen und um wie viel Freude durch Gottes Nähe hat sich dieser junge Mann selbst gebracht, indem er versuchte, mit weniger zufrieden zu sein. Und was noch viel wichtiger ist, wie viel Ehre hat er Gott durch seine Haltung verwehrt? Gottes Nähe ist Gnade und Verantwortung. Mose ist ein gutes Vorbild dazu. Für die Nähe Gottes. Er suchte Gottes Nähe. Wer also Sehnsucht nach Gott hat, sollte nachlesen, was Mose tat, denn er genoss eine so enge Freundschaft mit Gott, wie sie den meisten von uns völlig fremd ist. Mehrmals wurde Mose von Gott persönlich auf den Berg Sinai gerufen, um ihm dort zu begegnen. Zweimal dauerte diese Gemeinschaft sogar 40 Tage. Gott verlangte ausdrücklich, dass Mose allein auf den Berg kommen sollte. Dem Volk Israel dagegen drohte der Tod, wenn sie den Berg auch nur berührten. So wurden Barrieren aufgerichtet, die das Volk auf Distanz halten sollten. Und weshalb Mose von Gott so bevorzugt behandelt wurde, lag bestimmt nicht nur an der besonderen Aufgabe, die er hatte, für die Gott ihn auserwählt hatte. Wir müssen nur die Reaktion des Volkes betrachten, das ohne Zweifel auf Gottes Nähe weder innerlich vorbereitet war, noch eine besondere Sehnsucht danach hatte. Sie blieben sehr gern auf Distanz, weil ihnen schon allein aus der Ferne die Erscheinung Gottes wie ein gefährliches, verzehrendes Feuer erschien. Auch die Tatsache, dass sie nur wenige Tage, nachdem sie Gott einstimmig die Treue geschworen hatten, diesen Schwur bereits brachen, indem sie sich einen Götz in Form eines Kalbes oder Stieres erschufen, zeigte, wie wenig sie sich nach Gott sehnten. Sie sehnten sich gar nicht danach. Und wie leicht sie mit einem Ersatzgott zufrieden waren. Ich hoffe, du hast keinen Ersatzgott. Aber über Mose hingegen steht geschrieben, dass Gott mit ihm von Angesicht zu Angesicht redete, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Das hebräische Wort, das mit Freude übersetzt wird, hat die tiefe Bedeutung eines Bevorzugten, eines Geliebten. Geschwister, ihr seid Bevorzugte, ihr seid Geliebte, ihr seid Heilige. Und beschenkt die höchste Form der Gemeinschaft überhaupt. Gibt es etwas Großartigeres, als Freund Gottes zu sein? Nachdem Jesus seinen Jüngern das neue Gebot der Liebe gab, sprach er als sie seine Freunde an und stellte gleichzeitig eine Bedingung an sie. Er sagte, ihr seid meine Freunde, wenn ihr alles tut, was ich euch sage. Johannes 15, 14. Der Echtheitstest für wahre Freundschaft mit Christus ist also Gehorsam. Doch Gehorsam ohne Liebe ist Sklaverei und ohne Liebe gibt es keine Gemeinschaft. Und deshalb sagt Jesus weiter, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündige, was ich vom Vater gehört habe. Ein Knecht befolgt notgedrungen die Befehle seines Herrn in dem Maße, wie dieser sie ihm auch aufträgt. Jesus spricht bei seiner Aufforderung aber von Liebe. Wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Das ist Johannes 14, 21. Wie Mose, so hatten auch die drei bekanntesten Jünger, Jesu, Petrus, Jakobus, Johannes, das Privileg, im engsten Vertrauenskreis Jesus zu stehen. Wonach, wenn diese Stellung auf die persönliche Erwählung durch Jesus zurückzuführen ist, so zeigt sich doch, dass diese drei unter allen Umständen versuchten, Jesus so nah wie nur irgendwie möglich zu sein. Sie erkannten, dass die Nähe zu Jesus sowohl Vorrechte als auch Verantwortung mit sich bringt. Vielleicht wären alle drei nach unseren Kriterien als engste Vertraute nicht geeignet gewesen. Doch ihnen war der Platz an Jesus' Seite so wichtig, dass sie bereit waren, alles andere aufzugeben. Ich glaube, das müssen wir schlucken, wa? Alles andere aufzugeben, nur bei Jesus zu sein. Das Volk Israel war dagegen nicht bereit, Gott kompromisslos zu folgen. Sie kannten Gott. Und das ist das, was mich auch mit zum Nachdenken bringt. Und sie hatten seine Macht und sie hatten seine Wunder gesehen. Es war noch nicht lange her, da hatte er sie aus Ägypten herausgeführt und das Meer vor ihnen geteilt. Doch statt beeindruckt zu sein und von dem Verlangen erfüllt zu sein, die Nähe dieses Gottes zu genießen, sehnen sie sich nach Fisch, Gurken, Melonen, Knoblauch aus Ägypten. 4. Mose 11 kann man nachlesen. Und im 2. Mose 33, 7, dass Mose, nachdem er das goldene Kalb zerschlagen hatte, auf Gottes Befehl hin die Hütte Gottes, das Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers errichtete. Warum wohl? Dies war die logische Konsequenz der Untreue Israels. Eine noch größere Distanz zu Gott. Und auf diese Weise machte Gott dem Volk deutlich, wie sehr die Sünde die Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk trüben kann. Allerdings gab Gott in seiner Gnade jedem, der wirklich Sehnsucht nach Gottes Nähe hatte, die Möglichkeit, aus dem Lager hinauszugehen, um in der Stiftshütte Gemeinschaft mit ihm zu haben. Leider lesen wir nur von zwei Personen, die diese Möglichkeit in Anspruch nahmen. Mose und sein Diener Josua. Über den gesagt wird, Josua, der Sohn Nuns, der junge Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. So wichtig war ihm die Nähe Gottes. Also Gottes Nähe ist ansteckend. Als sich das Volk Israel während Moses Abwesenheit von Gott abwandte, das goldene Kalb oder Stier anbetete, wurde Gott zornig und sprach zu Mose, und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie vertilge. Dafür will ich dich zu einem großen Volk machen. Was macht Mose? Doch Mose mutige Antwort offenbart uns deutlich, was in seinem Herzen war. Vergib ihnen doch ihre Sünde. Und wenn nicht, dann lösche mich aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Was ist da für eine Liebe? Und diese selbstlose Bitte des Mose entspringt weder einer emotionalen Begeisterung gegenüber dem Volk, noch sind es die Worte des menschlichen Herzens. Mose hatte ständig unter dem Ungehorsam und der Unzufriedenheit des Volkes zu leiden. Können wir in 4. Mose nachlesen. Er hat immer gemeckert, was soll ich mit diesem Volk? Wie verbittert die ihm alles quer machten. Aber Mose Bitte entstand vielmehr dadurch, dass er in seinem Herzen, seiner Gesinnung und seinem Wesen von Gott verändert wurde. Ihr Lieben, wir brauchen im Herzen die Veränderung durch den Geist Gottes. Und durch die Erkenntnis des lebendigen Gottes und durch die immer tiefer werdende Gemeinschaft mit ihm wurde Mose angesteckt. Ihm war Gottes Ehre zu seinem großen Anliegen geworden. Und diese Ehre war verbunden mit Gottes Verheißungen. Und das Volk Israel ist das verheißene Land zu bringen. Deshalb weigerte sich Mose, nicht nur auf seinen eigenen Vorteil zu verzichten, er war bereit, seine bevorzugte Position zugunsten der Ehre Gottes und für das Wohl des Volkes aufzugeben. Etwas sehr Ähnliches finden wir in den Worten des Apostels Paulus, der sich wünscht, verflucht zu sein, von Christus weg, für meine Brüder, meine Verwandten, nach dem Fleisch die Israeliten sind, denen die Sohnschaft und die Herrlichkeit und die Bündnisse gehören und die Gesetzgebung und der Gottesdienst und die Verheißungen. Dies sind die Worte eines Menschen, der von Gott begeistert ist. Steht in Römer 9,3. Dann ist einfach die Frage, bist du auch von Jesus Christus noch begeistert? Oder bist du so cool, mal gucken, was wir heute, ob sie schief singen oder sonst irgendwas, aufpassen? Oder was der Prediger falsch sagt? Oder bist du nur religiös? Ja, Sonntag, latschen wir in die Kirche, fertig. Begeistert von Jesus, das ist was ganz anderes. Warum? Weil er von Gottes Wesen angesteckt wurde. Doch es musste sehr viel geschehen im Leben dieses Mannes, damit er diese Begeisterung für Christus in seinem Leben erfuhr. Viele Jahre war ein begeisterter Gesetzeslehrer gewesen, begeistert von sich selbst und seinen Leistungen, bis Gott ihm begegnete und ihm zeigte, was wirklich nötig war, um mit Gott Gemeinschaft zu haben. Was hat Jesus für Möglichkeiten? Muss nicht jeder bei seiner Bekehrung vom Pferd fallen und blind werden. Er hat so viele Möglichkeiten, dir zu begegnen und ganz neu wieder etwas aufzuzeigen. Und dann der Punkt, Christus zu kennen und ihm zu folgen. Gottes Nähe ist teuer erkauft. Paulus, Moses, Josua, David, sie alle dienen uns nicht deshalb als Vorbilder, weil sie eine besondere Stufe der Heiligkeit erreicht hätten, auf der sie das Recht und den Anspruch gehabt hätten. Nein. Gott zu begegnen, vielmehr durften sie die Gnade erleben, dass Gott ihnen begegnete, um jeden Gedanken des eigenen Verdienstes zu zerstören. Bist du auch schon mal stolz gewesen auf deine Leistung? Gott sprach zu Israel, nicht weil ihr zahlreicher werdet als alle Völker, hat der Herr sein Herz zu euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern, sondern weil der Herr euch liebte und weil er es den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und dich erlöst aus der Haus der Knechtschaft, aus des Pharaos, des Königs aus Ägypten. Und in gleicher Weise erinnert er seine Gemeinde daran. Aus Gnade seid ihr errettet, durch Glauben, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Epheser 2. Jeder Mensch lehnt Gott von Natur aus ab. Entweder erklärt er die Gemeinschaft mit Gott für unnötig, oder er glaubt, sie auf der Grundlage seiner eigenen Gerechtigkeit zu erreichen. Und deshalb ist Gemeinschaft mit Gott nur da möglich, wo der Preis für die Ungerechtigkeit des Menschen bezahlt ist, wo die Feindschaft zwischen dem Menschen und Gott beseitigt ist, wo Christus stellvertretend und versöhnlich eingreift. Die Gemeinschaft mit Gott ist ein Geschenk Gottes an die Gläubigen auf der Grundlage, die Gott gelegt hat. Versöhnung und Gemeinschaft mit Gott, das sind Wunder, und die auch heute noch geschehen und für die Gott einen unübertrefflich hohen Preis bezahlt hat. Und gerade deshalb müssen wir die Gemeinschaft mit Gott suchen, sie schätzen und alles vermeiden, was sie betrübt, damit wir durch die Gemeinschaft mit Gott von seinem Wesen angesteckt werden und zu seiner Ehre leben. Der Verfasser des Hebräerbriefes formuliert es so: Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn und durch sein Blut eröffnet, durch den Vorhang hindurch. Das heißt konkret, durch das Opfer seines Leibes hat er einen Weg gebahnt, den bis dahin noch keiner gegangen ist. Einen Weg, der zum Leben führt. Und deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und vollem Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Glaubst du das? Das, was Jesus Christus am Kreuz getan hat, das reicht bis in die Ewigkeit. Glaube. Was ist Glaube? Das Wesen des Glaubens besteht in dem Fürwahrhalten und Annehmen von dem, was Gott geoffenbart hat. Der Glaube kann bezeichnet werden als das Vertrauen zu dem Gott, der Schrift, und zu Jesus Christus, den er gesandt hat. Und dieses Vertrauen, das als Herrn und Heiland annimmt, treibt zum Gehorsam aus Liebe und guten Werken. Und die besonderen Tätigkeiten des Glaubens führen zu folgenden weiteren Erklärungen des Glaubens. In Bezug auf die Erlösung ist der Glaube ein persönliches Vertrauen zu dem Herrn Jesus Christus, der um unsere Sünden willen dahingegeben und um unsere Gerechtigkeit willen auferweckt wurde. Und zweitens, im Gebet wird der Glaube angewandt als die Freudigkeit, die wir haben in ihm, dass wir so etwas bitten nach seinem Willen, er uns hört. Wir haben einen ganz alten Bruder bei uns im Hauskreis. Der muss immer abgeholt werden oder auch wieder zurückgebracht. Der Mann, der hat solche Schmerzen. Und die Ärzte sagen, ist Verschleiß, kann ich nichts mehr machen. Kein Arzt kann was machen. Die ganzen Gelenke, Schulter, und das zieht dann hoch bis in den Kopf. Der hat von morgens bis abends und nachts Kopfschmerzen, die kaum auszuhalten sind. Ich habe den Mann noch nie meckern gehört. Drum erwähne ich das. Wir haben ja viele Schmerzen. Der hat noch nie gemeckert. Das Einzige, was er immer sagt, Peter, ich will nach Hause. Ich will zum Herrn. Ja, das ist das. Und er ist auch noch ein bisschen fröhlich bei der ganzen Sache. Und das ist ein lebendiges Zeugnis. Er sagt, ich bin ein richtig knackiges Kerlchen in meinem hohen Alter. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, dann knackt es hier und dann knackt es da. Ja, das sind doch Sachen, Mut zu machen. Ja, und das ist das so. Und zum Schluss, ihr Lieben, möchte ich nochmal 3 oder 4 Bibelstellen zitieren. Psalm 34, 19. Der Herr ist nah bei denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Lasst uns daran festhalten. Psalm 145, 18. Der Herr ist nah allen, die ihn anrufen, allen, die ihn mit Ernst anrufen. Im Psalm 73, 23, 28, eine andere Übersetzung. Und doch, Gott, ich komme von dir nicht los. Ich komme von dir nicht los. Du hast meine Hand ergriffen und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich nur wünschen auf der Erde? Ich hab doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du, Gott, hältst mich. Du bleibst für immer. Wer sich von dir entfernt, geht zugrunde. Wer dir untreu wird, den vernichtest du. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, meinen Herrn. Dir nahe zu sein, ist mein ganzes Glück. Ich will weiter sagen, was du getan hast. 2. Korinther 5, 17. Darum ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist Neues geworden. Ihr Lieben, lasst uns nicht in die Versuchung kommen, zu dem Alten zu schwenken, sondern auf das gucken, das Neue, was Jesus in dir gemacht hat. Und zum Schluss, Galater 2, 20. Ich lebe, aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das wünsche ich euch. Amen.